Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie am Mikrofon, ist Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten. Nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns in 4 Abschnitten unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können, in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, referiert in Anlehnung zum kleinen Katechismus der katholischen Kirche von Pater Martin Ramm, FSSP. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, Kaplan Tobias Hauenstein, ich bin 48 Jahre alt, bin aus Bayern, aus Oberfranken und bin ein Priester des Erzbistums Vaduz-Liechtenstein. Es freut mich sehr, dass ich mich bemühen darf, Ihnen den heiligen Glauben zu erklären. Ich orientiere mich hier an dem kleinen Katechismus des katholischen Glaubens von Pater Martin Ramm, den Sie, wie schon oft erwähnt, gratis auch bestellen können. Eignet sich sehr, sehr gut auch zum Verschenken. Wie will man sich bekehren, sagt die Bibel sinngemäß, wenn man nichts hört, wenn man nichts weiß. Aber wenn man sich eben mit dem konfrontiert, was die Wahrheit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass sich da etwas tut durch den Heiligen Geist, dass man sich bekehren könnte. Bin sicher, dass durch dieses wunderbare Büchlein schon viele sich bekehrt haben. Zigtausende Exemplare wurden bereits gedruckt und verbreitet. www.petrusverlag.de, klein und zusammengeschrieben. petrusverlag.de, können Sie eben das Büchlein auch gratis bestellen. Wir beenden hier die Frage 12, das apostolische Glaubensbekenntnis. Die Struktur ist sehr schön hier, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Heilige Kirche, die Eschatologie auch, Auferstehung des Fleisches, das muss ich noch erklären, also die endzeitlichen Dinge auch. Das sollte man schon einmal sagen, das wissen die meisten nicht, dass eben man in Rom ausdrücklich gesagt hat, bitte betet Auferstehung des Fleisches. Ich habe schon gesagt, es ist immer eine Übersetzung aus dem verbindlichen Originaltext und dieser Originaltext ist eben lateinisch. Und da heißt es im lateinischen Original Carnis Resurrectionem. Das heißt eben übersetzt, wenn Sie im Lateinunterricht wären am Gymnasium und das dann so übersetzen würden, Auferstehung der Toten, dann würde der Lateinlehrer das rot anstreichen. Caro Carnis heißt Fleisch, Chili con Carne, Chili mit Fleisch. Chili Bohnen und hier eben Auferstehung des Fleisches. Das hat man in Rom dann nochmal extra geschrieben. Es gibt eben eine Instruktion, eine Anweisung von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung 2001. Instruktion Liturgiam Authenticam, bitte betet Auferstehung des Fleisches. Finden Sie auch im Weltkatechismus vom heiligen Papst Johannes Paul II. Oder auch eben im Kompendium des Katechismus. Ja, warum hat man das geändert? Wir sehen, dass die Kirche in einigen Bereichen schon recht protestantisiert worden ist. Leider nichts gegen die Protestanten, aber katholische Kirche ist halt die Kirche, die Jesus gegründet hat. Jeder kann ja gerne hineinkommen in die Kirche. Jeder ist herzlich eingeladen, den Glauben der Heiligen Kirche anzunehmen. Und vielleicht steckt sogar das dahinter, dass man da, ja, im Protestantismus gibt es dann auch so eine recht skurrile Ganztod-Theorie. Da will man ja eigentlich auch nichts vom Fegefeuer hören, was natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Die Kirche, die Gläubigen im Himmel, die Gläubigen auf der Erde, die leidende Kirche im Fegefeuer. Und dann gibt es eben so Ganztod-Theorien, dass der Mensch dann ausgelöscht wird, wenn er stirbt, und dann beim Weltgericht, dann wird er wieder wie neu geschaffen. Das ist natürlich ein Unsinn. Das widerspricht natürlich auch irgendwo der Unsterblichkeit der Seele. Auferstehung des Fleisches. Ja. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Im Körper ist die Seele, in der Seele ist der Heilige Geist, in der Seele wohnt der lebendige Gott, gleichsam wie in einem Tabernakel. Und ja, ich wage das schon an dieser Stelle zu erwähnen, dass es früher auch nicht erlaubt war, dann die Toten zu verbrennen. Dass, ja, früher war es verboten. Ich will da jetzt nicht größer drauf eingehen, aber Christen haben das früher nicht gemacht, und die Kirche sagt ja auch jetzt, der normale Auferstehungsglaube darf keinen Schaden nehmen. Die Kirche sagt jetzt, sie toleriert auch die Kremation, die Verbrennung. Ich werde mich sicherlich nicht verbrennen lassen. Ich möchte in meinem Leben Jesus so ähnlich werden wie möglich. Und Jesus wurde auch bekanntlich in einem Grab beerdigt. Ja, welcher Pfarrer soll dann eben das überprüfen, ob der Auferstehungsglaube, da macht ja kein Mensch. Also das ist dann auch, wenn man Gesetze hat, die nicht befolgt werden, das ist dann wie in Kroatien, wenn die Gläubigen eben nach, erlauben Sie mir einen schlechten Witz bitte zur Auflockerung, hat mal jemand gesagt, eine Kroatin selber hat mich gefragt, was bedeutet das, wenn in Kroatien ein Schild mit 80 steht? Das bedeutet, dass maximal 80 Leute im Auto sitzen dürfen. Wenn Sie ein Gesetz haben, das eigentlich nie überprüft wird oder dann auch sanktioniert wird, wenn man es nicht befolgt, dann hält sich halt auch keiner dran. In Kroatien gibt es bekannterweise, wir schreiben hier das Jahr 2026 im Mai, keine wirklichen stationären Blitzer, und dann fährt halt auch kein Mensch dann 80, wenn 80 dasteht. Ja, wenn man das einfordert, dann nichts dagegen. Keiner freut sich, wenn er einen Strafzettel bekommt, aber solange man das da mit den Bußen nicht übertreibt, ist da ja nichts dagegen einzuwenden. Wir haben zwei Glaubensbekenntnisse. Gibt natürlich auch noch andere. Gibt auch noch das Athanasische vom heiligen Athanasius. Aber die zwei wichtigsten Glaubensbekenntnisse für uns sind das Apostolische und das Niceno-Konstantinopolitanische. Das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis heißt so, weil es eben von den Konzilien von Nicea und Konstantinopel, ja, die Konzilien von Nicea und Konstantinopel haben dieses große Glaubensbekenntnis eben definiert. Und das ist eigentlich auch schade, dass dann im deutschen Sprachraum, auch in der Heiligen Messe am Sonntag, man fast nie das große Glaubensbekenntnis hört. Ich versuche diesen Glaubenskurs so aufzubauen, dass er für verschiedene eben auch ansprechend ist. Es sind die absoluten Basics drin, für die, die vielleicht sich bekehren wie aus dem Nichts. und einfach mal einen Glaubensunterricht sich anhören wollen, weil sie das in der Schulzeit nie hatten. Aber es sollen auch anspruchsvollere Sachen dabei sein oder weiterführendere Sachen. Einerseits finde ich es selber sehr, sehr spannend, kann auch manche Sachen noch etwas vertiefen oder dazulernen. Und für die, die dann schon fortgeschrittener sind, ist vielleicht auch hoffentlich etwas dabei, was sie dann lernen können. Das große Glaubensbekenntnis, wie gesagt, wir haben das Konzil von Nicäa, 325 nach Christus gab es einen gewissen Irrlehrer, Arius, der gegen die Gottheit von Jesus agitiert hat. Jesus ist nicht wesensgleich mit dem Vater, er ist nur ein Geschöpf. Zwar das beste, vornehmste Geschöpf, aber nur ein Geschöpf. Die Kirche hat gesagt, stopp, so geht es nicht. Jesus ist wesensgleich mit dem Vater. Das ist eben das erste Fundament. Und dann Glaubensbekenntnis, großes Glaubensbekenntnis. Konstantinopel, Istanbul, 381 nach Christus. Der Status des Heiligen Geistes war noch nicht ganz geklärt. Man hat dann das Bekenntnis von Nicäa noch erweitert. Der Heilige Geist, wunderschöner Text hier, ist Herr und Lebensspender, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Also die Kirche hat das Geschenk bekommen, immer was sie gebraucht hat. In dieser Zeit eben die Verteidigung der Gottheit von Jesus, Nicäa 325, und dann auch Konstantinopel eben 381, die Gottheit des Heiligen Geistes. Und dann war das große Glaubensbekenntnis eben geschrieben. In anderen Sprachen hört man das auch, ich glaube auch im Englischen oder so. Da wird dann sonntags eben das große Glaubensbekenntnis gesprochen. Kann man bei uns auch machen, ist schade, dass man es eben fast nie hört. Und dann der Vollständigkeit halber hat die Kirche dann eine kleine, aber auch wichtige Änderung noch einmal vorgenommen an diesem großen Glaubensbekenntnis. Das berühmte Filioque, das eben der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das ist ganz interessant. Da gab es eben Gegenden, wo die Gottheit Christi sehr angegriffen war. Und dann 6. Jahrhundert, 8. Jahrhundert und dann noch einmal 1014 hat dann eben Papst Benedikt der VIII. Eben das nochmal endgültig amtlich bestätigt. Wir machen hier eine Änderung. Der Heilige Geist geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Gab es dann auch Streitereien mit orthodoxen Christen, die sagen, das kann nicht sein, wenn das eben von einem Konzil kommt, dass man das jetzt einfach ein Papst ändert. Aber man sieht hier, der Papst ist halt schon der Souverän über die Kirche. Und wieso soll der hier nicht einen wichtigen Satz oder 3-4 Worte einfügen können? Theologisch ist es ja richtig. Das große Glaubensbekenntnis ist das gewesen. Ich habe das kleine Glaubensbekenntnis vorgelesen, auch das apostolische Glaubensbekenntnis, das noch zum Abschluss erklärt eben. Warum heißt es überhaupt apostolisch? Es stammt aus der Zeit der Apostel, also es ist wirklich deutlich älter als das große Glaubensbekenntnis. Seine 12 Sätze erinnern an die 12 Apostel. Ja. Da würde man dann sagen, es gibt eine fromme Legende. Ich persönlich glaube, dass das mehr ist als eine Legende bei der großen Mystikerin Maria von Agreda. Kann man eben in der Lebensbeschreibung Mariens lesen, dass das so gewesen wäre, dass die Apostel sich getroffen haben und dann haben sie gesagt, wir brauchen jetzt eben eine Richtschnur, einen Glauben, ein Glaubensbekenntnis, wenn wir jetzt in die ganze Welt hinausgehen. um den Glauben eben unverfälscht und auch treu den Gläubigen nahe zu bringen, zu erklären, zu predigen. Und dann wäre das so gewesen, dass dann sie besonders vom Heiligen Geist eben erreicht worden sind und dass dann jeder dieser 12 Apostel einen dieser 12 Sätze dann gesprochen hätte. Der Reihe nach, also sie auch durchnummeriert in meinem Büchlein. Sagen wir mal, der Petrus sagt dann, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann, sagen wir mal, der Andreas sagt dann, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dann vielleicht der Jakobus Major, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also Sie verstehen, was ich meine. Wenn das stimmt, ich persönlich glaube das, das kann man glauben oder nicht, dann ist es natürlich besonders schön, dass jeder der 12 Apostel dann 11 plus 1 mit dem heiligen Matthias bitte für uns einen Satz beigesteuert hat. Team. In unserer Zeit spricht man so viel von Teams, auch in der Arbeitswelt, die oftmals gar nicht so wirklich teammäßig sind. Aber die Apostel waren wirklich ein gutes Team. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis enthält den Glauben der Apostel. Ja, der Teufel versucht uns in allen Tugenden anzugreifen. Ich habe mal in den katholischen Nachrichten gelesen, dass da ein Priester sich ja sehr daneben benommen hat und dass er dann vor allem auch öffentlich gesagt hat, ich bete das Glaubensbekenntnis nicht, denn das kann ich seit Jahren schon nicht mehr glauben. Wieso soll ich etwas sagen, was ich nicht glaube? Ich habe auch mal gehört, wenn jemand eben Glaubenszweifel hat oder im Glauben eben Stärkung braucht, dann soll er doch öfters einmal das Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Wir haben schon über 16 Minuten auf dem Buckel. Wir machen an dieser Stelle bitte eine kurze Pause. Thank you. Liebe Glaubensfamilie, wir fahren fort hier. Wir kommen zur Frage 13. Wer ist Gott? Gott ist der höchste Herr des Himmels und der Erde. Der Katechismus ist so aufgebaut, dass er eben das Glaubensbekenntnis jetzt erklärt. Und zwar nach den verschiedenen Abschnitten. Hier heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und genau das wird eben erklärt hier. Gott ist der höchste Herr des Himmels und der Erde. Gott ist der unendlich vollkommene Geist, könnte man auch sagen, der Herr des Himmels und der Erde. Was soll das bedeuten? Gott ist Geist. Johannes 4, 24. Ich allein bin Gott und keiner sonst, der wahre Gott, dem niemand gleicht, sagt Gott selbst hier. Jesaja 46. Gott ist Geist, weil er wohl Vernunft und freien Willen, aber keinen Leib hat. Man muss natürlich immer sagen, die zweite Person Gottes hat einen Leib angenommen und mit diesem verherrlichten gottmenschlichen Leib ist Jesus ja in die heilige Dreifaltigkeit zurückgekehrt. Also bei Jesus ist das dann speziell, kann man sagen, aber vor der Menschwerdung hat keine der drei Personen Gottes einen Leib gehabt. Aber Sie verstehen ja, was ich sagen will oder was die Kirche hier erklärt, wenn sie sagt, Gott ist Geist, er hat keinen Leib. Deshalb können wir ihn auch nicht sehen. Hier und da redet die Bibel von den Augen oder Händen Gottes. Das ist bildlich gemeint, um das Wissen und Wirken Gottes den Menschen erklärlich zu machen. Genauso ist es, wenn Künstler Gott in Menschengestalt darstellen. Sie wollen nicht etwas sagen, Gott sehe in Wirklichkeit so aus, aber sie müssen in Bildern von Gott reden und ihn so darstellen, wenn sie überhaupt etwas von ihm aussagen wollen. Das ist halt auch bei uns so, wir sind schon sehr begrenzt und ja, fällt uns eh schwer, uns Gott vorzustellen. Einen reinen Geist uns vorzustellen, einen Engel uns vorzustellen, der auf die Materie einwirken kann, der ja etwas bauen könnte, tragen könnte, obwohl er ja gar keinen Körper hat. Das können wir uns eigentlich fast nicht vorstellen. Und dann, wenn wir eben die Bilder haben von Gott oder die heilige Dreifaltigkeit, Gott der Vater eben als älterer Mann, als weiser, gütiger Vater, das hilft uns dann schon gut, eben uns das etwas besser vorstellen zu können. Gott ist unendlich vollkommen. Das heißt eben, dass Gott alle guten Eigenschaften im höchsten Maß besitzt. Und dann könnte man eben diese 12 Eigenschaften aufzählen. Ewig, unveränderlich, allgegenwärtig, allwissend, allweise, allmächtig, heilig, gerecht, wahrhaftig, getreu, gütig und barmherzig. Ja, das können wir uns ja auch schwer vorstellen, dass Gott allwissend ist, dass er sogar unsere Gedanken weiß, dass Gott allgegenwärtig ist. Wenn Gott einen Leib hätte, dann wäre er auch sterblich und vergänglich, was natürlich nicht sein kann. Ja, Gott selbst hat ja dann auch Bilder eben sozusagen sich ausgedacht. Gott wollte uns erscheinen, er hat eine sichtbare Gestalt angenommen. Das wäre für uns dann auch schon fast ein bisschen gruselig, wenn irgendwo nur eine Stimme zu hören wäre und man weiß schon gar nicht mehr, wo sie herkommt. Die Taube zum Beispiel hat Gott sich ausgesucht, dann oder Feuer. Der Heilige Geist kam in der Gestalt einer Taube herab oder das Feuer im Dornbusch oder auch beim ersten Pfingstfest. Das Spannende und Beeindruckende dann bei Gott ist natürlich, dass er unendlich ist. Gott ist der unendlich vollkommene Geist. denn er hat alle guten Eigenschaften und diese im unendlichen Maße. Alle Geschöpfe haben gute Eigenschaften, Gott allein aber hat alle guten Eigenschaften. Die guten Eigenschaften der Geschöpfe haben ihre Grenzen, Grade, Unterschiede. Ja, zum Beispiel bei der Liebe. Der eine hat viel Liebe im Herzen, der andere mittel, der andere wenig. Gott allein besitzt alles Gute, unendlich, ohne Grenzen, ohne Maß und Zahl. Er ist also das höchste Gut. Niemand ist so gut wie Gott. Und Gott könnte auch nicht besser sein. Das ist schon auch sehr beeindruckend, das hier zu lesen in diesem Buch. Gott ist das höchste Gut. Er könnte auch gar nicht besser sein. Und dieser unendlich große Gott will unser Freund sein. Ja, die Heilige Schrift, die Bibel, lässt uns oft einen Blick auch in das Leben Gottes tun. Sie zeigt uns, wie Gott ist, damit wir auch darüber betrachten können und lernen können, wie unendlich die Güte, Liebe, Macht und Herrlichkeit Gottes sind. Die nächste Frage heißt dann, was bedeutet Gott ist ewig? Nummer 14, Gott ist ewig bedeutet, Gott ist immer gewesen und er wird immer sein. Gibt's ein schönes Lied, wie du warst vor aller Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Das ist dann auch so, dass auch die Schüler das oftmals dann wissen wollen. Ja, wer hat dann jetzt Gott gemacht? Natürlich ist Gott nicht gemacht worden von irgendjemandem, denn Gott hat weder Anfang noch Ende. Er ist aus sich heraus schon immer da gewesen. Ja, das können wir uns auch schwer oder kaum vorstellen, wie jemand aus sich selbst heraus ist, ohne dass ihn jemand gemacht hat. Aber so ist das bei Gott. Wir müssen das nicht hundertprozentig verstehen. Gott wird uns das einmal zeigen im Himmel, vielleicht schon vorher. Und wir glauben es. In Gott ist keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur immerwährende Gegenwart. Bei Gott gibt es keine Zeit, nur Ewigkeit. Schön hier, Psalm 89, bevor die Berge wurden und die Erde gebildet war und ihr Umkreis, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, noch bevor irgendein Berg gestanden ist oder die Erde eben gemacht worden war. Ein Gedanke hier noch, eben in Gott gibt es keine Vergangenheit und Zukunft, nur immerwährende Gegenwart. Wir sind halt auch sehr beschränkt, sehr limitiert dadurch, dass wir in der Zeit leben müssen. Ja, müssen. Ist ja schon gut und richtig so, keine Frage. Aber Gott sieht auch uns dann schon eben in Vergangenheit und Zukunft. Unsere Sünden sind gebeichtet, die sieht er nicht mehr. Aber Gott sieht auch unsere Zukunft. Das hat einmal die heilige Therese von Lisieux bitte für uns so schön gesagt. Gott sieht uns ja zu einem gewissen Teil schon mit unserer Zukunft und dass wir in den Himmel kommen. Dann hat sie eben gesagt, das ist auch wohl ein Grund dafür, dass er uns manchmal schon ziemlich viel Leid zumutet. Er weiß, das Leid ist auch nur für kurze Zeit. Der Padre Pio bitte für uns sagt, alles Leiden ist Gnade, auch wenn wir es oftmals nicht verstehen. Gott will uns seine Gnade schenken, das ist das Höchste, was er uns schenken kann. Und Gott sieht dann auch das Gute, was aus dem Leiden eben entstehen kann, wenn wir es annehmen, wenn wir es auch Gott schenken, aufopfern. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine kurze Pause, bitte. Wir fahren fort beim kleinen Katechismus. Die Frage 15 lautet, was bedeutet Gott ist allgegenwärtig? Gott ist allgegenwärtig bedeutet, Gott ist überall zugegen, im Himmel, auf Erden und an allen Orten. Wo ich bin und was ich tue, sieht mir Gott, mein Vater, zu, steht hier noch drin. Schöner Satz hier, auch eben der Wandel in der Gegenwart Gottes, dass man sich bewusst macht, dass Gott mich sieht, dass Gott mich hört. Hat Franz von Sales auch gesagt, bitte für uns, wenn du betest, versetze dich in die Gegenwart Gottes. Gott sieht mich, Gott hört mich. Schon ein Unterschied, ob man daran denkt, dass Gott einen sieht oder nicht. Und dann kann man natürlich auch noch sagen, dass Gott an drei besonderen Orten in einer ganz speziellen Art und Weise gegenwärtig ist. Gott ist ewig, Gott ist überall, allgegenwärtig, aber an drei Orten ist Gott eben in besonderer Weise gegenwärtig. Erstens im Himmel, zweitens im Tabernakel, im Leib Christi. Der Leib Christi ist nicht ein heiliges Brot. Der Leib Christi ist Jesus selbst und in jeder Seele, die im Stand der Gnade ist. Im Stand der Gnade zu sein heißt, dass man die heiligmachende Gnade hat, dass man eben getauft ist, dass man bei der Taufe von der Ursünde befreit worden ist, von der Erbsünde besser gesagt. Die Erbsünde ist ja die Auswirkung der Ursünde. Von der Erbsünde werde ich befreit bei der heiligen Taufe, die so unglaublich wichtig und auch natürlich heilsnotwendig ist. Dann bin ich im Stand der heiligmachenden Gnade, dann bin ich heilig gemacht von oben bis unten, links bis rechts. Und dann ist Gott gegenwärtig in meiner Seele. Das hat mal jemand gesagt, wenn ein Kind getauft wird, dann könnte man sich hinknien. Das Kind ist wie ein Tabernakel, in der Seele des Kindes wohnt jetzt Gott. Das ist auch ein Glaubensgeheimnis, das so unauslotbar tief ist und so groß ist. Müsste man auch mehr drüber nachdenken. Die Gläubigen gehen zur Anbetung oftmals, weil sie wissen, dass es so wichtig und gnadenreich ist. Aber wir können Gott auch anbeten, der in uns gegenwärtig ist. Ich habe vor 2 Tagen gebeichtet. Schwere Sünde habe ich keine gemacht seitdem. Herr Jesus Christus, ich bete dich an, der du in meiner Seele zugegen bist. Ich bitte dich, hilf mir, die Sünde zu meiden, die Tugend zu üben, dass meine Seele eben ein würdiger Tempel für die heilige Dreifaltigkeit sein möge. Amen. So könnte man zum Beispiel beten. Himmel, Tabernakel und Seele. Himmel ist natürlich auch klar, das ist dann nicht der Himmel, wo die Wolke ist oder das Flugzeug herumfliegt. Im Englischen gibt es ja bekanntermaßen 2 Namen. Bei uns gibt es nur einen Namen. Da gibt es eben Heaven und Sky. Sky ist der Himmel, der bewölkt ist oder wo eben das Flugzeug gerade unterwegs ist. Heaven ist der Himmel, wo Gott wohnt und das ist eben hier gemeint. Tabernakel auch, dank sei Gott, dass er im Tabernakel gegenwärtig ist und dann im Stand der Gnade im Menschen. Wieder die heilige Zahl 3 hier. Die Frage 16 noch, was bedeutet Gott ist allwissend? Die Antwort ist, Gott weiß alles, das Vergangene, das Gegenwärtige, das Zukünftige. Gott kennt auch unsere geheimsten Gedanken. Ich erinnere mich immer an einen Schüler, der dann, als wir diese Frage besprochen hatten, gesagt hat, mit einer ziemlich piepsigen Stimme, ich will aber nicht, dass Gott meine Gedanken weiß. Ja, es ist schon so, dem lieben Gott kannst du nicht entfliehen, das funktioniert nicht. Das passt dann auch noch zur Frage, Gott ist allgegenwärtig. Es gibt also keinen Ort, wo Gott nicht ist. Gott ist bei dir, Gott ist in dir, wenn du nicht vertreibst. Du kannst eben Gott nicht entfliehen, du kannst dich nicht vor ihm verbergen. Aber das ist ja sogar gut so, denn es ist ja nun endlich guter Gott. Und auch die Tatsache, dass Gott jetzt unsere Gedanken weiß, ist ja etwas Gutes sozusagen. Das kann uns sehr motivieren. Ich mache mal einen guten Gedanken. Ja, ich habe mal den Gedanken gehabt wie ein Gebet. Lieber Gott, bitte segne alle, die beim Radioapostolat mitarbeiten oder zuhören. Dann sieht Gott diesen guten Gedanken und freut sich. Gute Gedanken sind gut. Und ja, wenn ich jetzt einen schlechten Gedanken hätte, dann kann ich eben mich erinnern, dass Gott meine Gedanken kennt und dass auch das böse Denken eben ihm nicht verborgen ist. Und dann kann das mich sehr kräftig anspornen, eben aufzuräumen in meinem Oberstübchen und keine schlechten Gedanken zu unterhalten. Sünde beginnt ja schon in den Gedanken. Neid, Zorn, Hass. Gott weiß, was war, was ist und was sein wird. Ihm ist nichts unbekannt. Es ist für uns ein Trost im Leiden und eine Kraft in der Versuchung, dass Gott immer bei uns ist und alles weiß. Gottes Augen durchschauen die tiefsten Abgründe in den Herzen der Menschen. Lesen Sie bei Jesus Sirach 23, 28. Das sind schon sehr, sehr schöne Gedanken zur Betrachtung, dass Gott allgegenwärtig ist und allwissend ist. Apostelgeschichte 17, denke ich, sollte man hier noch nennen. Gott ist nicht fern von jedem von uns, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie soll man sich das vorstellen? Wir leben in Gott, bewegen uns in Gott und sind in Gott. Ja, vielleicht wie einen Ozean, und in dem Ozean, im Meer, schwimmt dann der Fisch. Wenn man den Fisch aus dem Wasser rauszieht, dann kann er nicht überleben, wenn man eben den Menschen von Gott trennt, oder wenn der Mensch sich von Gott trennt, wird er nicht wirklich existieren können. Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn dringend. Gott ist allwissend. Gott braucht nicht nachzudenken oder zu forschen. Mit einem Blick schaut und durchschaut er alles. Nicht bloß, was wirklich ist, war oder sein wird, sondern auch, was sein kann oder unter bestimmten Bedingungen sein würde. Da wird es dann noch komplizierter hier, was Gott alles kann, und noch beeindruckender. Gott würde sogar wissen, was passieren würde, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster springen würde, im zweiten Stock, mache ich sowieso nicht. Was würde passieren? Würde ich mir das Bein brechen oder würde ich es vielleicht gar nicht überleben? Gottes Augen sind viel heller als die Sonne und durchschauen die tiefsten Abgründe in den Herzen der Menschen. Wunderschön hier, Jesus Sirach. Ja, liebe Glaubensfamilie, das ist jetzt schon wieder die nächste Folge gewesen. Ich werde diese Frage noch abschließen in der nächsten Folge und dann kommen die anderen Eigenschaften Gottes dran, die erklärt werden. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Ja, liebe Hörerfamilie, somit sind wir am Ende der heutigen Folge unseres Katechismusunterrichts angekommen. Diesen kleinen katholischen Katechismus von Pater Martin Ramm, FSSP, können Sie kostenlos beim Petrus Verlag www.petrusverlag.de bestellen. So danken wir ganz herzlich
Kaplan Dr. Tobias Hauenstein und Pater Martin Ramm für ihre wertvolle Arbeit, ihr Apostolat und ihre journalistische Tätigkeit. Wir wünschen den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott und alles Gute. Pürzi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.